So, wir glauben, dass es läuft. Ja? Hallo Hans.
Hallo Tyler, Alexander.
Wieso dürfen, also erstmal, was machen wir überhaupt? Ich habe es schon wieder vergessen.
Warte mal. Liebes Tagebuch.
Ah ja, genau.
Da bist du ja wieder.
Genau. Genau, wir schreiben Tagebuch.
Ja.
Genau. Haben es lange nicht gemacht, weil wir.
Warum nicht?
Weil wir live gesendet haben in der Bundespressekonferenz.
Ja und?
Wenn ich gleichzeitig aufnehme, streame und dann noch gucke, dass nicht zu viel Müll im Chat passiert, also zu viele Stoßreiteranhänger ihren Quark da verbreiten, dann überfordert mich das und dann kann ich keine Notizen mehr machen und
ja. Deswegen ist das Tagebuch während der Live-Übertragungsphase sozusagen hintangestellt worden. Jetzt hat ja die Parteiführung, die Parteileitung der Bundespressekonferenz, dieses stalinistischen Journalisten-Zensurverbotsvereins, hat ja das Verdikt ausgesprochen, es darf nicht mehr live übertragen werden.
Okay, du zitierst jetzt den Boris, ne?
Ich zitiere manchen Foristen, die das als einen Akt der Zensur empfinden. Was es aber nicht ist.
Nee, es ist wieder einfach zurück zum Normal. Ist es einfach nur
gewesen. Ja, war immer so. Also schlicht und einfach. Erstens, die Bundespressekonferenz ist keine Einrichtung der Bundesregierung, sondern zweitens eine Selbstorganisation von Journalisten, der wir auch angehören, die sich zum Zweck gesetzt hat, Pressekonferenzen zu veranstalten, Politiker einzuladen, diese zu befragen, um dann Material für die eigene Berichterstattung zu haben. Und da der Wunsch natürlich ist, zum Beispiel bei Zeitungskollegen oder auch solchen, die für Hörfunk Fernsehen arbeiten, dass das, was sie in den Pressekonferenzen sich da sozusagen an Wissen erworben haben, das möchten sie gerne mit einem gewissen Zeitvorsprung dann auch ihren Leserinnen, Lesern zur Kenntnis bringen. Und sie wollen nicht, dass die jedes Mal schon sagen, ach, wir haben das ja schon live miterlebt.
Genau.
Deswegen in Ausnahmesituationen wurde dann schon mal gesagt, da darf live übertragen werden. Und diese Ausnahmesituation hat jetzt fast ein Jahr gedauert, ne?
Ja.
Trotzdem war es die Ausnahmesituation.
Genau. Also jetzt wieder alles zurück zu normal, ja. Deswegen zeichnen wir auf und wenn ich nur filme, dann kann ich auch nebenbei Notizen machen.
Ja, gut.
Deswegen habe ich mir die Woche mal Notizen gemacht. Ich habe hier nebenbei auch den Chat, also wenn ich manchmal so in die Richtung gucke, dann lese ich, was im Chat ist. Da kam schon die erste Frage, mögen Tyler und Hans Katzen? Ich mag Katzen sehr. Ich hatte auch mal eine Katze, allerdings habe ich sehr viele Bekannte, die allergisch gegen Katzen sind und weil ich gerne habe, dass die Bekannten bei mir zu Hause sind, lege ich mir jetzt keine neue Katze zu.
Ich war zweifacher Katzenvater in meinem Studentenleben.
Cat Content.
Ja, und das war toll. Aber das waren eben auch Wohnverhältnisse. Da haben wir sozusagen ebenerdig gewohnt und die Katzen konnten, wann immer sie wollten, zum Fenster raus, in den Innenhof oder dann auch in den Wald. Und als ich dann in Etagenwohnungen umgezogen bin, da wollte ich das den Katzen nicht zumuten, dass sie da mit hochziehen müssen und nicht runterlaufen können. Deswegen ist die Beziehung zwischen Hans und Katzen damals in gegenseitigem Einvernehmen auseinandergegangen.
Ja, aber ansonsten, wer ein großer Katzenliebhaber ist, kann natürlich auch Tilo Jungs Instagram-Feed abonnieren. Ne? Da gibt es viel Cat-Content. Denn ja. Ich glaube, Tilo hat 100 Katzen oder sowas. Ne? 103. Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt des Tagebuchs, nämlich was die Woche so los war bei Jung und Naiv. Montags waren wir in der Regierungspressekonferenz in der BPK. Guckst mal, das war der 5. Was war da so los? Da ging es um sozialen Wohnungsbau.
Oh ja.
Um Corona geht es ja eigentlich immer. Da war die Frage, gibt es denn eine Impfpflicht? Sollte es eine Impfpflicht geben? Ach übrigens, wir können jetzt so nah beieinander sitzen, weil wir beide doppelt geimpft sind und das vor mindestens 14 Tagen.
Ja, also wir haben den vollen Impfschutz, soweit der derzeit gewährleistet werden kann.
Ja, gegen Lambda bin ich noch nicht geimpft.
Ja.
Dennoch, alle machen sich ja Sorgen über Delta, googelt mal Lambda.
Ja.
Dennoch, also ohne Lachen.
Ja, sage ich jetzt mal für mich, natürlich setze ich da, wo ich anderen Menschen begegne in einer gewissen Nähe, die ich nicht kenne, nach wie vor eine Maske auf. Und wir haben hier relativ permanente Lüftung drin, um sozusagen auch die Aerosole nicht zum Verweilen einzuladen. Und
ich mach mal das Fenster auf.
Mach mal auf.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Und ich lasse mich auch regelmäßig immer noch mal wieder testen.
Genau, wir haben ein Testregime.
Genau. Also nachlässig sind wir da nicht.
Genau, dann gehen jetzt, glaube ich, nicht alle Corona-Fragen durch, weil sonst reden wir noch eine Stunde darüber.
Ja. Nein, aber das Thema, was du eben sagtest, das finde ich schon wichtig, sozialer Wohnungsbau. Das ist ja was, wo die Bundesregierung, sie haben sich das ja in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben. Na,
Seehofer hat sich doch sogar das Ministerium geschnappt.
Ja, richtig.
Ja, also das Innenministerium ist auch das Bauministerium.
Richtig, richtig. Und alle wissen, dass es mit dem, dass der Bestand an Sozialwohnungen in keiner Weise ausreichend ist.
Ja, merkt man ja am Mietdruck.
Merkt man auch am Mietdruck. Und sie sagen mal, ja, deswegen müssen wir Bundesregierung mehr dafür tun, auch durch Förderung, dass es wieder mehr sozialen Wohnungsbau gibt. Und dann sagen sie ganz stolz, wie viel neue soziale Wohnungen sie genehmigt haben bis zum Ende des Jahres. Und dann stellt sich raus, die Genehmigten sind aber erstens nicht die Gebauten. Niemand kann auf einer Baugenehmigung wohnen. Und zum Zweiten sind die Genehmigten dann auch immer noch weniger, als sie eigentlich mal vorgehabt hatten.
Also die Regierung feiert sich ja immer gerne dafür ab, dass sie bei irgendwas mehr macht als im Jahr davor.
Ja.
Mag dann aber ungern darüber reden, ob das dann ausreicht, was sie macht.
Richtig.
Ja. Und das war beim sozialen Wohnungsbau die Woche, wurde das mal rausgeschält, dass es eben nicht ausreicht, was da mehr gemacht wurde.
Ja, also da manchmal wird ja gefragt, warum tut ihr euch das eigentlich an, warum geht ihr da hin und ist das überhaupt kritisches Befragen, wenn ihr sozusagen euch auf deren Darstellung einlasst, was so die Bundesregierung sagt. Ich finde schon, weil dadurch, dass man zunächst mal sagt, aha, das sind eure Zahlen, so klingt ja ganz schön, aber, und dann kommt man durch beharrliches Fragen darauf zu sagen, ja, selbst wenn die sagen, doll, selten so viel an sozialem Wohnungsbau neu gefördert, dann stellt man fest, trotzdem ist der Bestand, der vorhandene Bestand an Sozialwohnungen im letzten Jahr niedriger als in den Jahren zuvor.
Und das kam dann über die Woche so tröpfchenweise immer mehr Informationen. Und im Endeffekt ist es so, dass unter Merkel, also seit 2006, der Bestand an Sozialwohnungen um fast 50% reduziert wurde.
Was man ihr jetzt gar nicht sozusagen als Bösartigkeit vorwerfen kann.
Nee, sie hat aber nicht genug gegengesteuert.
Das ist der Punkt. Es sind eben relativ viele Wohnungen aus der Sozialbindung, wie das so heißt, rausgefallen, weil die immer bei freien Trägern nur für eine bestimmte Zeit gilt. Und wenn dann weniger neu geschaffen wird, als rausgefallen ist, dann hast du eben eine negative Bilanz. Und diese negative Bilanz kann man durch nochmal beharrliches.
Also so much winning, Seehofer, Merkel,
Ja.
Gut, bla, ein paar Nebenthemen, ein paar kleine. Dann ein großes Thema die Woche waren noch die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr. Also wir haben ja den Krieg gewonnen in Afghanistan. Mhm. Ja, deswegen haben wir da quasi gesagt, wir sind durch, wir fahren nach Hause. Mhm. Oder wie war es nochmal genau? Ach nee, die Amis haben gesagt, wir haben keine Lust mehr. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir waren ja eh nur wegen den Amis da. Deswegen fahren wir auch mit nach Hause. Jetzt haben allerdings in der Zeit, in der wir da waren, Afghanen für die Bundeswehr gedolmetscht und alles Mögliche.
Sogenannte das heißt, Ortskräfte.
Genau, ne? Also bei allem, was man nicht selber konnte, brauchte man dann afghanische Ortskräfte. Und die sind jetzt nach dem Abzug gefährdet, weil wenn die Taliban wieder übernehmen und die sind auf dem Vormarsch, dann wird es gefährlich für die Leute, weil die natürlich als Kollaborateure dann gelten. Und deswegen hätte, also so wie ich das mitgekriegt habe über die Woche, will die Bundeswehr eigentlich gerne, hätte gerne schnell und unkompliziert geholfen, aber irgendwie die ganze deutsche Bürokratie hat dann dazu geführt, dass es da jetzt hinten und vorne in der Hilfe nicht ausreicht. Also
ja, also man kann schon sagen, es gibt innerhalb der Regierung zwei Lager. Zwei Lager. Das eine
gucken gleich
Lager,
mal, wer zu welchem Lager gehört.
Ja, das eine Lager, interessanterweise sozusagen die Bundeswehr. Die Bundeswehr, die sagt, wenn man so will, in kameradschaftlicher Verbundenheit, ganz unironisch gemeint, gesagt, die Afghanen haben uns praktisch geholfen. Und in der Zeit, als wir da im Einsatz waren. Und jetzt haben wir auch eine Verpflichtung, denen, die, wie du das beschrieben hast, jetzt zum Teil in Lebensgefahr sind, weil da Racheaktionen von Taliban nicht nur gegenüber sozusagen den Ortskräften, sondern auch deren Familienangehörigen zu befürchten sind. Denen müssen wir helfen, die müssen wir auch rausholen. So. Und die Bundeswehr war für relativ großzügige Regelungen. Die rauszuholen.
Zumindest für alle Ortskräfte ab 2013.
Ja.
Wenn man irgendwie die Daten nicht mehr hat von vor 2013.
Was auch komisch ist.
Also wir sind seit 2001 in Afghanistan gewesen.
Ja. Ja.
Also das ist das, was ich jetzt der Bundeswehr noch vorwerfen würde.
Richtig.
Wo ich sage, da gibt es noch ein großes Manko zwischen 2001 und 2013.
Ja. Aber immerhin für die, sagen wir, Ortskräfte der letzten 8 Jahre ungefähr, da ist die Bundeswehr offensichtlich zu einer großzügigeren Hilfsregelung bereit. Und da ist es das Innenministerium, das da die Räume eng macht und sagt, also da gab es dann zunächst mal Schwierigkeiten. Die müssen ja beantragen, dass sie nach Deutschland kommen können. Dann müssen sie ein Visum für sich, ihre Familien beantragen. So ein Antrag muss abgegeben werden und wenn er in Masai-Sharif nicht abgegeben werden kann, weil da die Taliban vor der Tür stehen, dann soll er eben gefälligst in Kabul abgegeben werden. Ja, aber wie kommt man nach Kabul hin?
Durch Taliban-Gebiet.
Durchs Taliban-Gebiet. Da machen sich im Zweifelsfall Menschen in der Bürokratie des für Visa und so weiter zuständigen Ministeriums, für Aufenthaltsgenehmigungen und Einreisegenehmigungen zuständigen Innenministerium nicht so viel Gedanken drüber. Und
sagen wir es mal so, der öffentliche Druck ist da jetzt groß.
Ja.
Also selbst die Bundeswehrsoldaten selbst haben Netzwerke gegründet, um dort unkompliziert Geld zu sammeln, um eben für diese Reisekosten dann aufzukommen.
Ja.
Also der Druck ist ja wirklich groß, wenn selbst die Truppe quasi sagt,
es sind zum Teil ehemalige Soldaten.
Ja,
das ist aber welche, die da stationiert waren, die gesagt haben,
Veteranen,
die gesagt haben, wir haben die Verhältnisse kennengelernt, wir haben die Menschen da kennengelernt, die für uns gearbeitet haben und wir haben eine Vorstellung davon, in welcher real existenzbedrohten Situation die sind und denen wollen und müssen wir helfen. Und wenn es der Staat nicht macht, was eigentlich seine Aufgabe wäre, dann müssen wir das machen. Und das spitzt sich so ein bisschen zu, neben der Frage, wo kriegt man eigentlich jetzt sein Visum her? Das zweite ist die Frage, wer zahlt die Reisekosten? Das Innenministerium ist da relativ
hart
und sagt, ja,
machen wir hier mal alles so,
ne?
Dafür, wie es hier steht.
Dafür müssen die ehemaligen Ortskräfte dann eben selber sorgen. Das müssen sie selbst organisieren, die Reise nach Deutschland, den Flug, und sie müssen es auch selbst finanzieren. Und wenn du dann Linie fliegst,
also wenn du nicht ein deutscher Kasten, wenn du nicht ein deutscher Kasten Bier bist, dann will ich nicht mit dem Flugzeug ab.
Ja. Und das hätten sich andere Ministerien durchaus weniger hart vorstellen können. Und da bin ich mal gespannt, ob das ist ja ein Thema, was allmählich auch in der Öffentlichkeit hochkommt, ob da nicht irgendwann mal Merkel, die ja doch immerhin noch die Richtlinienkompetenz hat, irgendwann sagt, Leute, das müssen wir so hinkriegen, dass wir nicht als diejenigen dastehen, die erst lassen sich von Ortskräften helfen und wenn die dann in Bedrängnis geraten und ihrerseits der Hilfe bedürfen, dann lassen wir sie auf den Kosten sitzen.
Jetzt haben wir fast
alle. Entsteht ein Druck.
Jetzt haben wir die meisten Punkte angesprochen. Ja. Ein Punkt hat Tino hier gerade noch reingeschickt, und zwar die Aufenthaltserlaubnisse, die dann ausgestellt würden, wären allerdings auch zeitlich begrenzt.
Ja. Ja, ja, das ist eben keine unbefristigte.
Kann ja sein, dass die Taliban irgendwann.
Ja, das ist keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, sondern ein befristeter Aufenthaltstitel auf 3 Jahre und muss dann jährlich, kann dann jährlich verlängert werden um 12 Monate. Danach haben wir auch heute gefragt in der Regierungspressekonferenz und da war die Antwort des Innenministeriumssprechers ein bisschen schmallippig, ja, das sei eben so.
Ist diese Legislaturperiode nichts mehr geplant, ist dann immer die Antwort. Was mich so ein bisschen nervt an den am Antwortstil, besonders beim Auswärtigen Amt, ist so, dass sie immer so eine Strohmänner aufmachen, von wegen die Medien tun so, als wenn die Regierung gar nichts machen würde.
Ja? Nö, das sagt keiner.
Das sagt ja keiner, ne? Also wir erkennen schon an, was gemacht wird, aber man moniert dann halt einfach, wo es nicht reicht.
Ja, genug ist nicht genug.
Also man hat ja ein Ziel, und zwar die Leute, die uns geholfen haben, in Sicherheit zu bringen. Und dann muss man eben auch alles tun, um dieses Ziel zu erreichen.
Und also wenn sich jemand schwer tut, sich das vorzustellen, das ist ja kein Phänomen, das auf Afghanistan alleine begrenzt ist. Das war im Vietnamkrieg so. Vietnamesen, die den Amerikanern oder vielleicht vorher Franzosen sozusagen geholfen hatten, als die dann abgezogen sind, da waren die ganz genauso in Existenzbedrohung durch die dann siegreichen nordvietnamesischen Kräfte. Man kann auch nach Europa zurückgehen. In Frankreich, das Vichy-Regime, das also mit Hitler kooperiert hat, da hatte es auch Franzosen gegeben, die für die und mit denen gearbeitet haben. Die hatten dann auch keine besonders schöne Zeit hinterher. Man kann dann ja noch sogar sagen, ja, selber schuld. Was arbeiten die mit den Falschen oder den Verlierern zusammen?
Sehr zynisch, ja.
Ist zynisch und unabhängig davon finde ich dann einfach, das ist jetzt eine moralische Position, aber wenn eine Macht, auch wenn sie sich dann zurückzieht, aber noch handlungsfähig ist, hat sie, finde ich, die Verpflichtung, für ihre früheren Verbündeten zu sorgen.
Genau, also das Thema hat sich groß durchgezogen durch die Woche. Das Unterhaltsame war, dass auch jedes Mal ein Journalist in der Bundespressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz war, der noch nicht die Antworten gehört hatte und deswegen immer nochmal von vorne angefangen hat. Ja, das war immer sehr dankbar, weil da kann man dann einfach immer eine Nachfrage stellen und verschwendet sein Fragerecht quasi nicht. Gut, so viel zu Montag. Das andere waren alles eher so kleine Fälle. Ach, Maaßen und die Öffis. Ja, die Woche geht so schnell.
Ja.
Hans-Georg. Geh zurück unter den Stein, unter dem du, wo du hingehörst.
Ja.
Also aus Hans-Georg Maaßens Sicht sind wir ja linksradikale Kommunisten oder sowas. Ja? Also ich glaube, der wurde ganz hart geschult von irgendwelchen Kommunistenjägern bei der CIA und da ist er auch ganz hart drauf hängen geblieben.
Ja, also das war auch wieder so ein klassischer Fall. Maaßen hat ja gesagt, ja, und man müsste ja auch schon mal eigentlich prüfen, ob die Menschen, die zum Beispiel bei der Tagesschau oder anderen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen arbeiten, ob die eigentlich die charakterliche Gewährleistung dafür bieten, diesen verantwortungsvollen Job machen zu können. Und überhaupt, die stünden ja auch in Verbindung mit linksradikalen, verfassungsfeindlichen Kräften. Das müsste auch mal überprüft werden. Und als dann ein relativ breiter öffentlicher Gegenwind da war und sagt, was ist das denn hier?
Gesinnungsprüfung. Wer allerdings bei dem Gegenwind nicht mitgepustet hat, ist Armin Laschet. Ja? Also Hans-Georg Maaßen ist ja, man glaubt es kaum, dass er nicht in der AfD ist, er ist in der CDU. Und deswegen ist ja Laschet sein Chef und der nimmt nicht mal seinen Namen in den Mund.
So ja, weil das ist ja, er ist ja Bundesvorsitzender.
Ja.
Und Hans-Georg ist ja Regionalkandidat. Ja. Wie auch immer, aber nachdem Maaßen faktisch so eine Gesinnungsüberprüfung verlangt hat, ist er dann unter dem Eindruck dieses Gegenwindes und der Gegenargumentation dann doch Tag später zurückgerudert und gesagt, nein, das hätte er nie verlangt. Klassisches Muster. Erst etwas in den
Raum aber zu also sein Zurückrudern ist extrem unglaubwürdig, weil das, was er da losgelassen hat, das tut er in anderen Formaten ständig. Daher, das Zurückrudern ist extrem unglaubwürdig gewesen.
Jo.
Gut, dann ging es weiter. Dienstag war. An wen? Wir haben, ach so, ja, wir haben Maaßen aber auch angefragt. Vielleicht sitzt er ja demnächst hier mal an dem Tisch. Mhm. Vielleicht setzt er sich ja mit uns Linksradikalen zusammen. Mhm. Also aus seiner Sicht. Dann ging es weiter. Dienstag war eine Bundespressekonferenz mit Frau Karliczek, mit der Forschungsministerin, zum Thema Klimaneutralität. Mhm. Ich mach aufmachen hier. Da warst du nicht da. Deswegen lese ich nochmal kurz vor. Also das Ding hieß, über Klimaneutralität hinausdenken, Übergabe des WBGU-Politikpapiers zum Klimaschutz an die Bundesregierung. WBGU ist der wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung. Ja. Also Frau Professor Dr. Karin Pittel ist die Vorsitzende, die Co-Vorsitzende. Die war da. Dann war der Staatssekretär aus dem Umweltministerium, Flassbart, da. Und die Ministerin für Bildung und Forschung, in dem Moment Forschung, Anja Karliczek. Dann hat Frau Pittel gleich mal angefangen. Also der wissenschaftliche Beirat hat festgestellt, dass die Bekenntnisse zu Klimazielen von Regierungen sich leider nur sehr unambitioniert in den Strategien der jeweiligen Länder wiederfinden. Aha. Das heißt also, wir sind immer alle dafür, machen aber nicht genug. Genau, also
aber das durfte sie sagen?
Das durfte sie wahrscheinlich, weil sie als erstes reden durfte. Nachdem Tilo das dann nochmal aufgegriffen hat, hat dann keiner mehr was zu dem Thema gesagt. Oder nee, dann war irgendwie alles falsch, was Tilo behauptet hat. Ja. Also das ist auch sehr unterhaltsam, da reinzugucken.
Ja.
Frau Karliczek war eh sehr schmallippig. Ja. Sie wurde dann auch noch darauf angesprochen, dass sie in der CDU ist und dass dann jetzt hier so im Wahlprogramm von der CDU, gut, hätte sie jetzt ja auch sagen können, ich bin Ministerin und als Ministerin antworte ich hier nicht parteipolitisch, aber die Frage hat sie einfach komplett ignoriert, dass im CDU-Wahlprogramm definitiv nicht ablesbar ist, wie man denn immerhin wenigstens das 1,5-Grad-Ziel irgendwie drunter kommt. Also völlige Luftnummer da.
Ja. Ich war ja nicht da.
Also sie wollten auch eigentlich gar nicht darüber reden. Frau Karliczek wollte gar nicht darüber reden. Ja, denn Frau Karliczek wollte nämlich darüber reden auf Klimaneutralität. Also wenn wir es erreicht haben, dass wir nicht mehr so viel CO2 ausstoßen, dann haben sie jetzt Fördermittel bereitgestellt, um zu forschen zum Thema, wie wir danach dann noch CO2 rausbekommen aus der Atmosphäre.
Ja.
Ja? Das ist ja wo die ganzen technikgläubigen Klimawandel, also alle, die glauben, dass man den Klimawandel noch durch zukünftige technische Errungenschaften lösen kann. Also nicht durch sowas wie Windkraft oder Solarzellen. Das müsste mal erfunden werden, dass man irgendwie aus Wind oder aus Sonne Energie machen könnte. Ja, also haben sie da schon Forschungsmittel bereitgestellt?
Naja, aber jetzt guck mal, Tyler. Ich meine, diese Menschen haben doch recht. Wie funktioniert eine Kläranlage? Eine Kläranlage, aus der wir dann später ordentliches Trinkwasser in letzter Instanz wieder rauskriegen, funktioniert ja so, dass sie, sagen wir mal, die Schadstoffe, man kann auch sagen die Scheiße, die da im Abwasser drin ist, irgendwie rausfiltert. Und wenn das da soweit funktioniert.
Also Frau Karliczek hat jetzt ganz viel Geld locker gemacht für eine CO2-Kläranlage.
Um das
zu erfinden. Ja. In der Hoffnung, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr langsamer machen kann bei Klimaneutralität.
Ja,
genau. Ach, aber in ihrem Eingangsstatement war sie auch, also das ist ja immer, das ist genau das, was Professor Dr. Karin Pittel, also die vom wissenschaftlichen Beirat, eben angesprochen hat, dass sich immer laut zu den Zielen bekannt wird, aber danach die Strategien halt nicht schlüssig sind. Weil Frau Karliczek in ihrem Eingangsstatement so, Hans, kannst du dich noch dran erinnern, letztens, wo die Antarktis-Expedition zurückkam, also diese Mosaik-Expedition mit dem Polarsternschiff, wo sie festgestellt haben, dass alles sehr viel schneller schmilzt, als man eigentlich angenommen hatte.
Surprise.
Wir sind jetzt alle total, es ist alles, also Frau Karliczek selbst hat gesagt in ihrem Eingangsstatement, alles ist schlimmer als angenommen, wir müssen jetzt spürbar investieren. Wir müssen sofort und konsequent handeln, hat sie gesagt. Denn die wissenschaftliche Expertise ist nicht bequem und selbst das 1,5 Grad-Ziel würde schon beinhalten, dass es massive Naturkatastrophen gibt. Ja?
Ja.
Also sie hat eigentlich gesagt, selbst 1,5 Grad ist zu viel. Mhm. Ja? Und danach wurde mal kurz nachgefragt von Thilo, also wir können hier jetzt an ihrem Programm noch nicht anerkennen, wie sie überhaupt die 1,5 Grad hinbekommen wollen.
Ja.
Also wir können, wir sehen, wie sie hinbekommen wollen, dass 1,5 Grad mehr kommen, aber wie sie drunter bleiben wollen. Mhm. Da wollten sie nicht drauf antworten. Das fanden sie auch, waren richtig empört, dass Thilo überhaupt gefragt hat. Ja. Ja, Thilo entschuldigt sich gerade. Ja, Herr Flassbart,
soll nicht Anja, wieder vorkommen.
Soll nicht wieder vorkommen. Also die Woche kommt es nicht nochmal vor. Flassbart vom, also die Eingangsstatements BMU. Sind eh immer am besten, weil da ist ja, vom BMU, der Staatssekretär hat auch gesagt, im Paris-Abkommen, die Formulierungen sind viel zu weich gewesen, was die Ziele für die Staaten angeht. Ja. Deswegen setzen sie jetzt alles auf die Karte Glasgow. Also gibt es anscheinend nochmal so einen Gipfel, ne? In Glasgow dann.
Kopf.
Also da wird dann wahrscheinlich ein Glasgow-Abkommen kommen danach.
Go, Glasgow, go.
Genau. Mhm. Ja. So viel zur Klimaneutralität. Also sehr unterhaltsame und aber auch gleichzeitig sehr traurige.
Ja.
Ja. PK.
Ja, aber auch da würde ich wieder sagen, selbst wenn man, wenn man dann zu einer Zustandsbeschreibung kommt, wo man sagt, das ist doch unbefriedigend oder scheiße, die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor und das, was die Politik daraus zieht, ist zu wenig. Ja, natürlich ist das scheiße. Aber dass einfach mal dieser Sachverhalt als solcher nochmal öffentlich gemacht wird, das erzeugt hoffentlich politischen Druck, der dann auch dafür sorgt, dass eben doch mehr seitens der Politik gemacht wird. Für sowas unter anderem sind Wahlen da.
Ja, sie hat ja auch selber gesagt, dass jetzt werden jetzt hier keine Entscheidungen mehr getroffen. Ja, also vor September machen wir jetzt hier eh nichts mehr.
Toll.
Ja. Da haben wir ja, erstens haben wir Zeit und also Frau Kalitschek natürlich in der vollen Überzeugung, dass sie dann immer noch dran ist, ja, aber wir haben es in der Hand, dass sie dann vielleicht nicht mehr dran ist, dass die Too Little Too Late Regierung vielleicht abgewählt wird. Klopf, klopf, klopf. Dann ging es Dienstagabend weiter mit der Hans-Jessen-Show. Da hat sein Gast, und zwar wen?
Ja, wen hatten wir denn da?
Grün.
Canan Bayram.
Ja, genau. Mhm. Die einzige direkt gewählte Grünabgeordnete.
Ja.
Also die sagt dann immer der Grünen Partei so Sachen, wo dann alle in der Grünen Partei sauer auf sie sind, weil manche. Sie sie gesagt hat. Und fünf Minuten später dann so, ja, eigentlich hast du recht.
Ja.
Sehr, also hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Humor, die Frau.
Ja, aber, ja. Aber das diskutieren wir hier nicht weiter.
Weil nee, einfach ist ja nur,
das Regierungstag,
genau, was die Woche passiert ist, also fand ich sehr, sehr
ist ja, ist
schönes
ja noch
Interview.
Verfügbar.
Genau, am Mittwoch war Martina Renner von der Linken da, die im Jung und Naiv-Interview bei Thilo. Haben sie wieder rumgeeiert, die Linken?
Ein bisschen.
Ganz kleines bisschen.
Ganz kleines
bisschen. Ganz bisschen. Ja. Aber war gut.
Sagt Thilo. Jo. Der muss es ja wissen. Er war ja dabei.
Ja. Ja. Naja, sagen wir es mal so, wenn man rot-rot-grün möchte und sich nicht sicher ist, ob die Grünen mit der CDU koalieren und nicht sicher ist, ob die SPD mit der CDU koalieren, dann muss man vielleicht so ein bisschen Rumgeeiere bei den Linken akzeptieren. Ja? Gut, dann ging es weiter. Also deswegen waren wir am Mittwoch übrigens nicht in der Regierungspressekonferenz.
Ja.
Deswegen ich dann total geschockt war, als ich erfahren musste, dass der Boris mit seinem, mit seinem Handy jetzt Wackelvideos macht da hinten.
Ja.
Der Stoßreiter.
Hast du den Namen?
Ja, ich finde es so komisch, weil er hat doch eigentlich gesagt, also er hat doch sein, ich verstehe auch nicht, wie man den überhaupt noch ernst nehmen kann, wie man seine Seite lesen kann, weil wenn ich, mal angenommen, ich lebe in einer Welt, in der er die einzige Informationsquelle ist, dann muss ich doch zu einem gewissen Zeitpunkt bis letzte Woche davon überzeugt gewesen sein, dass man einfach nicht mehr berichten kann aus der Bundespressekonferenz jetzt. Weil diese Ausnahme live nicht mehr gegeben ist, hat er ja irgendwie draus gesponnen, dass man jetzt da irgendwie gar nicht mehr draus berichten
kann. Ich glaube, das war nicht er, sondern das waren, sagen wir mal, Freunde und
Anhänger. Das waren seine alter Egos, ja.
Das waren Freunde und Anhänger.
Paul Panther
seiner Seite, die das irgendwie missverstanden haben. Die haben ihn missverstanden.
Okay.
Er hat das nie gesagt.
Ja. Also ich glaube ja, dass er böse ist, aber wir können natürlich auch gucken, vielleicht ist er einfach nur dumm.
Er hat Anhänger, glaube ich, die ihn ein ums andere Mal missverstehen.
Ja.
Die schreiben und posten dann immer Sachen, die er so nie gesagt hat.
Ja, aber die missverstehen ihn schon richtig.
Bist du sicher?
Ja, da Na bin schön. Ich sicher.
Aber wir müssen uns ja nicht die Köpfe
Gut. von anderen zerbrechen. Ja, zumindest wir sind ihn nicht los. Er ist jetzt wieder, ne? Also heute war er wieder in der Bundespressekonferenz und dadurch, dass er jetzt auch selber filmt,
ja.
Hat er sich jetzt hinten auf den Rang gesetzt, wo wir normalerweise sind, wo ich sitze, wenn ich filme. Das heißt, er sitzt jetzt neben mir.
Alter.
Naja, zumindest hatte ich einen Grund, mal zu kontrollieren, ob meine FFP2-Maske richtig sitzt. Ne?
Ach, Tyler. er ist Mitglied der Bundespressekonferenz.
Ja.
Als solcher hat er das Recht, da zu sitzen.
Ich sag doch gar nicht, dass er nicht das Recht hat.
Und zu fragen.
Ich sag nur, dass ich in der Welt, in der ich nur seine Seite lese,
ja.
quasi mich drauf freuen konnte, dass er ja da jetzt nicht mehr berichten kann und auch nicht mehr kommt deswegen. Und auf einmal kann er doch da berichten.
Siehst du, da hast du ihn eben auch missverstanden. Du gehörst auch zu denjenigen, die ihn einfach missverstehen.
Ja gut. Also so viel, wir waren Mittwoch nicht da, weil wir eben Interview mit Renner hatten. Und am Donnerstag war in Jung und Naiv mit Annette Hillebrand. Also gestern. Das war auch ein richtig schönes Interview.
Ja, die ist gut, ne?
Ja. Wer ist sie?
Sie ist Architektin und Architekturprofessorin in Wuppertal und sie hat sich sozusagen dem Thema Nachhaltigkeit im Bauen verschrieben. Also sie sagt, Sätze, die man sonst von Architekten selten hört, die sagt, für mich ist ein Bau eine Architektur. Ich kann die inzwischen nur noch als schön empfinden, wenn ich weiß, der Bau ist mit nachhaltigen Materialien gefertigt worden und er ist im Grunde auch wieder rückbaubar, sodass also nicht ein ewiger weiter ressourcenverschlingender Prozess da ist. Also diesem Thema widmet sie sich, weswegen sie auch in der Initiative Bauhaus Erde.
Bauhaus der Erde.
Bauhaus der Erde, richtig, sorry. Bauhaus der Erde mit John Schellenhuber, ehemals.
Der hat das initiiert, ne?
Der hat das genau. initiiert, der auch hier schon zu Gast war, einer der bedeutendsten Klimaforscher. Da sind die miteinander verbunden und ich fand das auch ein interessantes Gespräch.
Ja, also sehr informativ. Also man hat viel darüber gelernt, wo im Bauwesen quasi die Unnachhaltigkeit
wird. Ja, also sie ist eine, sie ist sozusagen eine politisch sehr bewusste Fachfrau, aber sie ist eben keine Politaktivistin oder Funktionärin in diesem Sinne.
Ja.
So, und dieses, das fand ich interessant und wirklich auch, ich habe es mir gerne angehört, einfach ein sehr engagiertes Expertentum, das sich in seiner Analyse, in dem, was als notwendige Maßnahmen beschrieben wird, nicht irgendwelchen Parteistrategien unterordnen muss.
Jetzt kommt hier gerade ein Chat-Hinweis, da fragt sich jemand, warum denn Jung und Naiv und Reitschuster nicht an einem Strang ziehen. Tun wir doch, er von rechts, wir von links. Ja, das ist...
Nein, das ist...
Oder von vorne und von hinten.
Ja, also die Frage wird ja häufiger gestellt und es sind oft Menschen, die sagen, Menschenskind, eigentlich seid ihr doch, ihr wie Reitschuster, ihr seid ja welche, die der im Grunde doch der Regierung, so wie sie da ist, kritisch gegenüberstehen.
Ja, er macht einfach.
Und müssten sich nicht die Kritiker zusammenschließen.
Ja.
Und...
wollen wir nicht eine Querfront machen?
Ja, entweder Querfront.
Lass doch mal Montag auf dem Alexanderplatz gehen.
Ja, so, und da wäre jetzt meine Position dazu, dass ich sage, es kommt nicht einfach darauf an, bin ich gegen etwas und bin deswegen der natürliche Verbündete von anderen, die auch gegen etwas sind, sondern mein gegen etwas sein oder meine Kritik baut auf bestimmten inhaltlichen Positionen auf. Um die geht es mir eigentlich. Und es nützt mir ja nichts zu sagen, der andere vertritt zwar völlig andere Positionen, hat eine völlig andere Vorstellung von Politik, Gesellschaft als ich, aber er ist gegen diese Regierung.
Ja.
Und deswegen sind wir schon mal sozusagen, sind wir dann Verbündete. Also der Satz, der Feind meines Feindes ist mein Freund, der ist politisch nicht besonders tragfähig. Der mag taktisch manchmal irgendwann, ne, man kann ja auch sagen, der Hitler-Stalin-Pakt war in einer bestimmten...
Ich glaube, wir haben alle verstanden.
Ne? Ja. So, und deswegen kann ich nur sagen, sorry Leute, es reicht nicht zu sagen, ihr müsst euch da zusammenschließen, weil ihr ja beide gegen die Regierung sind, sondern nein, dann gucken wir mal drauf, wer vertritt welche inhaltlichen Positionen, welche Vorstellung von Politik, von Gesellschaft und so weiter steckt dahinter. Und wenn das sehr weit auseinanderklafft, dann gibt es da eben auch nicht diese Form von Gemeinsamkeit.
Gut, das war jetzt ja nur ein kurzer Ausflug wegen Chat. Ja. Kommen wir zurück zum Interview mit Annette Hillebrand. Mhm. Also sehr sehenswert und auch sehr unterhaltsam. Mhm. Ich fand zwei Sachen besonders lustig, die sie gesagt hat. Einmal ging es um die Frage, ob sie denn nicht dem Markt vertraut quasi, ja, dass der Markt das alles regelt.
Nur dem Wochenmarkt.
Genau, da meinte sie, dass sie Bienen wichtiger findet als Markt.
Ja, das war schön.
Ja, das war schön. Und beim Bauen sind wir halt völlig auf dem falschen Weg. Leider kann man es nicht den Holzweg nennen, weil der Holzweg wäre der richtige Weg. Wir sind auf dem Betonweg.
Ja. Ja,
das war Knaller. Gut.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Ja, ich habe schon Hans Mikros schon näher reingerichtet.
Ja.
Und schon sind wir in der Aktualität angekommen, ja. Nämlich heute. Also wie gesagt, hier Dingsbums saß neben mir. Naja, muss ich mich auch dran gewöhnen.
Ja.
Dann wurden die öffentlichen Termine der Kanzlerin vorgelesen.
Mhm.
Also sie trifft Zelensky, Ukraine, und ich glaube, der kommt her und sie dann rüber nach zum großen Bruder,
ja.
Ne? Genau,
ja.
USA.
Ja.
Das war dann natürlich Thema, ne? Also Ukraine, kriegen die jetzt Waffen von uns oder nicht?
Mhm.
Was mit Nord Stream?
Mhm.
Wie wollen sie denn den Transit von russischem Gas durch die Ukraine sichern?
Ja. Das sind Themen, genau, die sie mit Biden besprechen kann.
Und wie viele Milliarden für LNG?
Das sind Themen, die sie mit Biden besprechen kann.
Die kann sie mal.
Ja.
Gibt es auf dem Soundpad irgendwie so einen Knopf, den man dann drücken kann? Ich weiß leider nicht, welcher es war. So ein Tusch.
Ja.
Genau, du hattest noch es scheint dir sehr wichtig zu sein, nach den LNG-Kapazitäten gefragt. Ob die denn noch vorher ob die, ne?
Ja. Also es war ja so, dass schon noch zu Zeiten der Trump-Regierung Scholz als Finanzminister in Aussicht gestellt hat, also wenn die Trump-Administration auf Sanktionsmaßnahmen wegen Nord Stream verzichtet, dann würde Deutschland 1 Million, ich habe vorhin gesagt, Mark, shame on me, also 1 Million Euro.
1,10 Mark.
Ja. 1 Million Euro für die Entwicklung von LNG-Terminals zur Verfügung stellen, was in erster Linie auch US-amerikanischem Fracking-Gas zu Nutzen käme. Und da haben wir gefragt, ob dieses Angebot eigentlich immer noch steht.
Ja.
Und die Antwort von Steffen Seibert ist im Prinzip das Ja.
Ja. Ja. Ja, genau, natürlich.
Ja.
Jetzt werden den Themen wird natürlich immer nicht, die werden natürlich nicht vorweggenommen, die wir dann miteinander haben, aber ich gehe, also wir können ja mal eine Wette machen, was Merkel wichtiger ist, also Assange freilassen oder Rammstein schließen, ja? Also das freue ich mich dann schon. Ja. Was ich auch lustig fand, es gab ja die Diskussion, als die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückgekommen sind, dass kein hoher Politiker da war, um sie in Empfang zu nehmen.
Mhm.
Haben sich alle gefragt, wo ist denn die Verteidigungsministerin? Die Ausrede war dann, die Soldaten wollten ganz schnell zu ihren Familien, deswegen, ja, das ist euch doch sonst auch immer völlig egal.
Mhm.
Ja, aber wo war sie denn? Weißt du, wo sie war? Da drüben, in den USA war sie.
Ach, da war
sie. Ja, da hat sie so eine Big Brother Fotoreihe hat sie gemacht.
Ah, okay.
Also da gibt es so einen schönen Tweet vom Verteidigungsministerium über ihren Besuch dort. Und auf allen Bildern steht sie so da, 1,5 Köpfe kleiner, daneben irgendwie nur männliches Militär, 1,5 Köpfe größer. Mhm. Also
ja.
Es war schon irgendwie, es war nachts um 2, deswegen habe ich es nicht getwittert, aber ich habe gedacht, Fotoreihe Big Brother.
Ja. Wahrscheinlich wusste sie bei der Verabredung der USA-Reise nicht, wie schnell die letzten deutschen Soldaten zurückkommen würden.
Ja, genau. Ja. Außerdem war ja das halt sehr wichtig, dass die schnell zu ihren Familien kommen und nicht.
Was ich ehrlich gesagt, du hast ja auch gedient.
Ja, das Motiv haben die immer und es ist sonst scheißegal, dass sie dieses Motiv haben. Ja, also dieses.
Okay. Ja. Was war noch?
Oder dann hätte man es ja kurz fassen können, zum Beispiel. Ja, wenn einem das wichtig ist.
So wie wir uns jetzt kurz fassen.
So wie wir das hier machen. Mhm. Ja, muss ja eh noch auf den Koffer warten, wenn ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Kann ja schnell ein Foto machen. Ja, aber zumindest hat die, das wurde heute verkündet, nochmal, alle Aufträge der des Bundestages wurden von von der Bundeswehr erfüllt in Afghanistan.
Ja.
Also Mission accomplished. Ja, das war quasi, die Soldaten können stolz sein. Ja, klar. Genau, dann hier halt wieder Strohmann-Argument von wegen Eindruck, dass gar nicht geholfen würde. Aber da haben wir ja schon lange drüber geredet.
Thema durch.
Seibert konnte heute auch keinen Widerspruch erkennen zwischen den Hilfebekenntnissen der Regierung und der mangelnden Übernahme von Kosten oder begrenzten Aufenthaltsrecht. Gut, dann ging es weiter, Belarus böse. Da schließen wir uns ein, plus eins. Dann ging es weiter mit Corona. Jetzt gehen ja die Zahlen wieder so ein bisschen hoch.
Ja.
Und die Frage ist, wie viel ist Delta? Über Lambda reden wir noch gar nicht. Weißt du, hast du Lambda schon mitbekommen?
Ich kenne nur die Lambda-Sonde.
Mhm. Also hast du vielleicht mitbekommen, dass in Südamerika gibt es ein Land, das heißt Peru. Und die Todesrate, die Sterberate ist extrem hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da hat man jetzt festgestellt, dass es da eine Mutation gibt und dass die auch schon in anderen Ländern als in Peru unterwegs ist. Also, brace yourself, geht weiter. Ne? Aber das BMG ist immer noch der Meinung, dass wir im Moment noch eine Stagnation erleben. Ein Halbsatz später war es dann allerdings schon wieder ein leichter Anstieg. Also Hans, warum kann Politik nicht vorausschauend sein, sondern immer nur reaktiv?
Ja, weil Politik befürchtet, dass wenn sie jetzt schon Maßnahmen verkünden für Gefahren, die den Bürgern heute noch nicht so richtig greifbar sind, dass sie dann schlechte Laune bei den Bürgern erzeugen und als Panikmacher verschrien werden. Deswegen warten sie lieber so lange, bis die Scheiße tatsächlich an den Hacken klebt.
Mhm. Wenn das Haus brennt, überlege ich nach, ob ich es versichern könnte.
Ja, so ungefähr.
Ist dann zu spät.
Ja. Was ich interessant fand, das ist dann auch wieder, finde ich, so ein kleiner Erfolg beharrlichen Fragens.
Ja.
Es ging dann ja um die Frage, fing ganz harmlos an, ja, es gibt ja jetzt eine gewisse Unlust der Bürger, sich mit den noch vorhandenen Beständen von AstraZeneca impfen zu lassen und wie viel denn da verfallen und so. Dann sagt, ja, so und so viel, 1,5 Millionen oder so oder zwei, liegen da.
Du hast ja noch, ne? Du hast ja hier später den Volksimpfstoff bekommen.
Ja, ich habe ja noch den Volksimpfstoff.
Ich habe mal Modernes bekommen.
Ich bin völlig zufrieden damit, soweit man das bisher sagen kann.
Ja.
Mir geht's gut. Aber es war dann klar, also erstens, es gibt ja jetzt schon so ein paar Millionen Dosen, die vermutlich nicht mehr so richtig abgefordert werden. Und bis zum Jahresende werden nochmal 35 Millionen Dosen AstraZeneca werden geliefert.
Ja.
Und dann
weil wir die schon bestellt hatten.
Weil wir die schon bestellt hatten.
Was richtig war.
Was richtig war. Ja. Und dann kam so der Halbsatz, wurde so gemurmelt. Und ein großer Teil davon wird dann vielleicht dieser COVAX internationalen Hilfsinitiative zur Verfügung gestellt. Aber ja, wie viel ist denn ein großer Teil nachher in Zahlen? Und wie passiert das? Und dann stellte sich raus, in der dritten Antwort, dass von den 35 Millionen Dosen AstraZeneca, die dann noch geliefert werden, im Grunde schon 33 verplant sind für Weiterlieferung und Nichtverimpfung in Deutschland.
Ja, genau. Also Thilo hat gesagt, also, was bei uns Ladenhüter können wir dann den anderen geben.
Ja. Auch schön, ne?
Genau. Dann gab es so einen rechtspopulistischen Blogger. Oder rechtsradikal. Mir ist ja aufgefallen, das erste Mal in der BPK vorne irgendjemand was Rechtsextremismus gesagt, Hand gehoben, was mit den Linksextremisten? Ich so, alles klar. Der hat den Begriff Triage benutzt für Terminfindungsprobleme bei Psychotherapeuten.
Für Kinder und Jugendliche.
Ja. Finde ich ein bisschen unmoralisch, da den Begriff Triage zu benutzen.
Ja und nein. Also zum einen muss man sagen, das Problem existiert real.
Triage. Ne?
Nein, erstmal das Problem, dass durch Corona eine gewaltige psychische Belastung auch für Kinder und Jugendliche entstanden ist.
Ja.
Das ist ein reales Problem.
Ja, aber Probleme gab es ja vorher schon, ne?
Mit
Terminen und so.
Aber es ist in diesen anderthalb Corona-Jahren.
Ja, ist natürlich größer geworden,
das Problem. Der Druck ist einfach größer geworden. So.
Ja, aber muss man das Triage nennen?
Ja, pass auf. Erstmal muss man sagen, richtig, dieses Problem ist da und darüber klagen auch Psychiater und Psychologen, sowohl individuell als auch als Organisation. Sie benennen das als Problem. Und dass unter dem Druck dieses Problems nicht mehr alle Kinder und Jugendliche, die eigentlich behandlungsbedürftig wären, adäquat behandelt werden können,
ja.
So, ist auch Fakt. Und dass dann entschieden wird, wenn wir nicht alle gleichermaßen behandeln können, wen behandeln wir vorrangig?
Ja, ja.
Und wer steht zurück? Dafür wird inzwischen auch unter Medizinern umgangssprachlich der Begriff Triage verwendet, der eigentlich etwas völlig anderes meinte von der Entstehung her. Es ist nämlich entstanden aus der Kriegsmedizin, Militärmedizin. Wenn da sozusagen in der Schlacht irgendein Feldlazarett war und die hatten einen Operationstisch und drei Soldaten, die da halb zerfetzt ankamen, dann haben die entschieden, wer hat eigentlich überhaupt nur eine Überlebenschance?
Ja.
Und den, okay. Daher kommt der Begriff.
Long story short. Also du sagst, man hat sich irgendwie eingebürgert, das auch für andere Sachen zu benutzen. Ich sag mal, das ist für mich nur wieder ein weiteres Indiz dafür, dass er halt aus dieser neurechten Ecke kommt, die einfach immer alle Begriffe nehmen und irgendwie eine neue Bedeutung geben. Faschisten, ja, dann sind die anderen halt auch Faschisten. Man will irgendwie durch die Maßnahmen Triage auf den Intensivstationen verhindern. Also nenne ich bei den anderen Problemen, die dann entstehen, das auch einfach Triage, um die Begriffe zu entwerten. Das ist das, was ich da sehe.
Ja, es ist
beantworten könnte es nur
eine
er.
Es ist eine semantische Kriegsführung. Es ist der Kampf um Begriffe.
Genau.
Und da kann man dann schon, je nachdem, wer welchen Begriff verwendet, eine bestimmte Bedeutung verstärkt, es umbiegt, kann man ableiten, welche Ziele und welche, jetzt sind wir wieder bei politischen, gesellschaftlichen Vorstellungen, welche stecken da mutmaßlich dahinter.
Ja.
Das finde ich analytisch hochinteressant und deswegen würde ich zum Beispiel den Begriff Triage dafür einfach nicht verwenden.
Mhm.
Weil er etwas, einen Eindruck suggeriert und ein Bild suggeriert, was mit dem Ursprung dieses Begriffs einfach nichts zu tun hat.
Mhm. Okay, cool. Plus eins. Gut, dann gab es noch ein paar Sachen zu Corona. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ich bin Hanna. Hashtag ich bin Hanna.
Mhm.
Hans, bist du auch Hanna?
Ja, ich wäre Hanna geworden.
Ja.
Wenn ich im Wissenschaftsbetrieb geblieben wäre.
Mhm.
Wäre ich Hanna geworden.
Genau, da geht es auch um dieses Gesetz, wie heißt es nochmal? Tilo, sag mal kurz. Das Gesetz, du hast es heute gesagt.
Wissenschaftszeitarbeitsgesetz, ja.
Genau, ich glaube. Und das sagt, dass wenn man zweimal sechs Jahre befristet war, darf man danach nicht nochmal befristet werden. Das Ziel des Gesetzes war natürlich, dass man danach eine unbefristete Stelle kriegt. Jetzt gibt es allerdings wenig unbefristete Stellen im Lehrbetrieb. Das heißt also, das wird dann einfach nur als Ausrede benutzt, nicht nochmal eine befristete Stelle zu geben. Und dann ist man raus.
Ja, es ist ein unzumutbarer Druck auf junge Wissenschaftler, weil die gezwungen werden, sich zum Beispiel dann Drittmittel für Forschungsprojekte zu suchen. Und Drittmittel heißt in aller Regel immer interessengeleitete Finanzierung durch Industrie. Unter Umständen müssen die, um weiter wissenschaftlich arbeiten zu können, sich in Projekte reinbegeben, die sie aus eigenem Antrieb so vielleicht gar nicht ausgesucht hätten. Das ist dann, es heißt ja eben zu Recht in der Verfassung, Wissenschaft und Forschung sind frei. Hier ist aber die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung durch diese Zeitkorsetts die existenzbedrohlich sein können, eingeschränkt. Mhm. Und darauf macht diese Initiative aufmerksam.
Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
Ja.
Danke, Chat. Genau, da hat sich ja auch Frau Karliczek die vor kurzem wieder mit Ruhm bekleckert. Also mit dem, sie ist ja nicht nur Forschungsministerin, die jetzt forscht, wie man vielleicht irgendwann mal irgendein Klimaziel einhalten könnte, sondern sie ist ja auch Forschungsministerin. Nee, Bildungsministerin, Entschuldigung, nicht nur Forschung, sondern auch Bildung. Und deswegen wäre sie dann dafür zuständig, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz vielleicht mal zu kippen oder zu verbessern. Hat sie aber irgendwie völlig von der Hand gewischt, ne? Irgendwas mit Selbstbild der angehenden Wissenschaftlern, hast du das? Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, dieser Clip. Ja, also sucht mal, ich bin Hanna und Karliczek, die dafür zuständige Ministerin, da. Ja. Ja.
Also,
gibt ja immer so den ein oder anderen CDU, Entschuldigung, es gibt ja so den ein oder anderen CDU-Minister, den hört man nicht so oft reden, ja. Und deswegen denkt man, so kann ja nicht so schlimm sein, was der macht, ja. Oder die.
Ja, wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht nur auf dem Mist der CDU gewachsen, sondern das
hat. Das sag ich gar nicht. Aber sie sind, sie führen die Koalition an und sie könnten, wenn sie wollten.
Ja,
es ist. Zuständige Ministerin, Kanzlerin.
Ja. Also sozusagen die Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebes hat eine lange Tradition, an der sehr unterschiedliche Parteien mitgewirkt haben. Mhm. Und das, was Wissenschaft eigentlich können muss, nämlich wirklich vor allem in der Grundlagenwissenschaft, an den staatlichen, ist ja noch was anderes.
Wenn sich die Leute, dass du zu laut bist, das geht ja hier also.
Ja.
Hans Stimme ist nicht lauter, der ist einfach bassiger, kräftiger. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist es auch lauter.
Ja.
Aber die Regler sind eigentlich gleich und es ist dynamisch.
Naja,
ist
egal, können wir schon hin. Also, weil ich ja selber auch mal ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet habe, dann das bewegt mich. Und das wäre, wenn ich nicht Journalist geworden wäre, wäre ich vermutlich irgendwo in diesem Unibetrieb gelandet. Und ich habe heute eben nach wie vor noch gute Kontakte zu früheren Kommilitonen, die in den Wissenschaftsbetrieb gegangen sind. Und wenn die mir erzählen, was die machen, unter welchen Bedingungen die arbeiten. Okay,
also kippen das Gesetz, neu machen,
was? Ja. Das erstens, es muss wieder der alte Zustand her, dass man sagt, die Befristung muss den Zweck haben, dass nach der Befristung dann unbefristet wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Wissenschaftler müssen frei sein, von dem Druck, A, Drittmittel von interessierter Seite einwerben zu müssen und B, frei sein von dem Druck, wenn ich nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder das große Ding raushaue, dann gibt's meine Stelle nicht mehr. Mhm. Das ist wissenschaftsfeindlich. Das ist nicht nur menschenunwürdig und existenzgefährdend. Wie sollen Wissenschaftler, junge Wissenschaftler Familien gründen, wenn sie nicht wissen, ob sie überhaupt ihre Kinder in 5 oder 6 Jahren ernähren können. Mal ganz platt gesagt.
Ja.
Das ist familienfeindlich, gesellschaftsfeindlich, wissenschaftsfeindlich. Und deswegen ist dieses Gesetz, so wie es jetzt ist, ist der Betonweg.
Ja. Dann wurde auch mal kurz Seibert heute dazu gefragt. Was sagt denn die Kanzlerin dazu? Ist ja auch Wissenschaftlerin. Muss er nachreichen.
Ja.
Ja. Also im Kanzleramt, das ist ein Riesenthema für die da. Ja.
Ja.
Steffen, du bist ja auch auf Twitter manchmal, Hashtag ich bin Hanna. Ja?
Ich bin Steffen.
Ich bin Steffen, du hast schon wieder vertippt. Ja, dann war es noch mal kurz ein bisschen unterhaltsam, da wurde die in Inflation angesprochen. Also ob denn die Teuerung im Bauwesen im Moment problematisch angesehen wird vom Wirtschaftsministerium. Mhm. Und da war dann die Aussage vom Wirtschaftsministerium, die Teuerungen im Bauwesen sind ja nur ein Indikator, wir verlassen uns da mehr auf den Indikator Inflationsrate.
Mhm. Mhm.
Also Indikator für die Inflationsrate.
Mhm.
Mhm. Passt nicht ganz so. Aber es fand auch nur ich lustig wahrscheinlich. Mhm. Also alles im Rahmen, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Dass die EZB hat jetzt ihr Inflationsziel geändert.
Mhm.
Ja, es soll jetzt nicht mehr maximal 2 sein, sondern es soll 2 sein. Ja, und man darf als Nebenziel auch klimafreundliche Sachen machen.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn man Unternehmensanleihen kauft bei der Zentralbank, darauf achten, wie nachhaltig die Unternehmen investiert sind. Ja, aber es ist nur ein Seitenziel, also es wird jetzt nicht sofort irgendwie großartig die Politik beeinflussen. Kommentiert natürlich das Finanzministerium nicht, weil die EZB natürlich unabhängig ist. Gut, und dann wurde noch der Präsident von Haiti ermordet. Anscheinend von irgendwie einer Mischung kolumbianische Söldner, irgendwie USA, aber haitianischstämmig, ja, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich auch in 20 Jahren die Akten geöffnet werden, mitkriegen, was da wirklich abläuft. Also Haiti weiter auf dem Weg zu einer stabilen Demokratie. Mhm. Nation Building läuft. Ja, das war's, oder? Hat dich noch irgendwas so ganz massiv beschäftigt die Woche? Irgendwie so Oscar Lafontaine oder so?
Nö.
Nee?
Es gibt Menschen, die beschäftigen andere mehr als mich.
Ja. Ja. Gut, dann war's das, glaube ich, ne? Mhm.
Wer jetzt den Chat zum Beispiel verfolgt hat, da wurde, weil wir ja auch über deinen neuen Nebenmann gesprochen haben.
Mhm. Banknachbarn.
Deinen Banknachbarn. Wird jetzt gefragt, wo hat er denn gesagt, dass er gegen Demokratie ist? Wo hat er das gesagt?
Weiß ich nicht, ich gucke auch nicht den ganzen Tag den Kram.
Nee, pass auf. Keiner von uns hat gesagt, dass er gesagt hätte, dass er gegen Demokratie sei.
Ach so, ja.
Wer uns so etwas vorhält, das ist das, was man klassischerweise Strohmann nennt. Es wird jemandem unterstellt, wo hat er das dann gesagt?
Haben wir schon wieder viel zu viel über den geredet.
Haben wir gar nicht behauptet. So, nur mal dazu auch, also Diskussionen sollten auch im Chat redlich sein und sich nur auf das beziehen, was hier tatsächlich gesagt wurde.
Jo. Ist noch irgendwas? Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Abspann an jetzt. Kommt er übrigens rein? Oder 20 Uhr?